Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen bei den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Mein Name ist Carola Gausterer, freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. In unseren Hörgesprächen stellen wir Ihnen immer interessante, spannende, hörenswerte Persönlichkeiten ein bisschen genauer vor. Ganz ohne Stress, ganz ohne Hektik. Wir hören also genauer hin, was Sie uns zu erzählen haben, wollen viel Neues erfahren aus der Welt des Hörens. Und da ist man im Haus der Musik, im Klangmuseum genau richtig. Der Slogan lautet: Entdecke die Welt der Klänge. Und da wollen wir heute ein bisschen eintauchen in diese Welt der Klänge und ein bisschen mehr hören. Der Direktor des Hauses ist unser Gast, Simon Bosch. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Zu Beginn stellen wir unsere Gäste ganz gerne ein bisschen näher vor. Wenn man Simon Bosch googelt, erfährt man sehr viel Berufliches. Der berufliche Werdegang, wo Sie geboren sind, in Kärnten sind Sie zu Hause gewesen. Sie haben sehr viel gemacht, vor allem im Tourismus, Österreich, Werbung, Verkehrsbüro und dann ab 2003 im Haus der Musik. Wer ist Simon Bosch privat? Können Sie sich kurz ein bisschen vorstellen?
Ja, sehr gerne, natürlich. Wie Sie richtig sagen, ich komme aus Kärnten, bin aber schon lange aus Kärnten weg, habe einige Jahre in der Hotellerie in Amerika verbracht.
Kreuzfahrtschiff?
Am Kreuzfahrtschiff, ziemlich jung noch, glaube ich, 20 war ich damals. Mhm. War auch eine schöne und wichtige Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ja, dann den Umweg über die Hotellerie und Amerika, dann Deutschland bei der Österreich-Werbung und dann doch schon jetzt mittlerweile seit 27 Jahren in Wien als Wahlwiener, aber noch mit einer Kärntner Seele, die in der Brust wohnt.
Hört man nicht mehr gut.
Nicht mehr so gut. Nein, ja, ich musste mich ein bisschen auch in Deutschland anpassen. Mhm. Da habe ich überhaupt am Anfang Hochdeutsch gesprochen. Da haben mich meine Kolleginnen bei der Österreich-Werbung haben dann gesagt, na, das geht gar nicht, du kannst ja nicht Hochdeutsch sprechen. Und dann musste ich irgendwie eine neue Sprache für mich finden oder erfinden und die musste ich mir einlernen. Und das ging aber dann relativ geschwind. Mhm. Und dann ist es halt das geworden, so wie ich jetzt spreche. Und das Kärntnerische schlägt maximal durch, wenn ich mich ärgere. Aha. Oder wenn ich in Kärnten bin natürlich. Aber ansonsten ist das meine Alltagssprache. Als Kind habe ich auch immer schon sehr chamäleonartig Idiome angenommen. Wenn ich bei meinem Onkel in Vorarlberg war, bin ich dann nach 2 Wochen zurückgekommen und habe Vorarlbergerisch gesprochen.
Hut ab.
Mal, ich hast es eh gesehen.
Wow, Hut ab.
Einkaufer gesehen. Also ich bin jetzt schon lange nicht mehr in Vorarlberg gewesen, ja. Ich kann das nicht mehr so gut, aber damals war das offensichtlich, habe ich das toll, ganz intuitiv angenommen.
Das heißt, Sie haben ein Gefühl für Sprachen?
Ja, das stimmt sicherlich, ja.
Wie viele Sprachen sprechen Sie?
Nebst Deutsch und Englisch, okay, Französisch und ein bisschen Italienisch und Spanisch, beides auf einem relativ schwachen Niveau, aber die Sprachen sind sich ja doch so ähnlich, dass man sich dann... Das ist wieder die Downside sozusagen, dass man sich dann doch ein bisschen vertun kann, auch immer wieder. Wenn ich in meinem Haus der Musik in Mexiko bin, im Casa de la Musica, dann ist natürlich das Spanische sehr naheliegend und dann muss ich auch ein bisschen Spanisch sprechen. Aber natürlich ist mir hier in Österreich und in Kärnten ein Sprung über die Grenze. In Italien ist mir auch sehr nahe Italien, auch emotional und natürlich möchte ich dann wieder Italienisch sprechen und da tue ich mir dann lustigerweise ein bisschen schwer, weil dann kommt das Spanische durch und deswegen beide Sprachen sind eher rudimentär vorhanden und ja. Dann bräuchte ich immer so ein paar Wochen im Land, dass ich wieder reinkäme.
Aber Sie kommen rein und das ist doch...
Ich komme so halbwegs rein, ja. Und da spielt dann auch ein bisschen die Musik mit hinein. Ich spiele ja selber leider kein Instrument. Ich muss das sofort immer gleich
das
vorweg.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob Sie genau musikalisch sind nämlich.
Ich bin musikalisch. Ich singe natürlich ein bisschen, weil in Kärnten sagt man immer, wenn zwei Leute zusammenstehen, ist ein Gesangsverein. weiß ich nicht, ob das mit mir allein funktioniert. Aber ich habe natürlich auch im Chor gesungen, im Gymnasium, kann ich mich erinnern. Und irgendwie habe ich aber es nie geschafft, ein Instrument zu lernen. Also entweder hat es von der Zeit her nicht gepasst, dann hatten wir auch kein Klavier zu Hause. Ich hätte natürlich sehr, sehr gern Klavier gespielt, immer schon als Kind. Und das hat sich nicht ergeben. Dann Gitarrenunterricht musste ich nehmen beim Herrn Pfarrer und das war nicht besonders lustig. Es hat mir dann eigentlich den Spaß verdorben, muss ich sagen. So habe ich das nicht, hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Herr Pfarrer ein Pfarrer war, sondern vielleicht hat er einfach das nicht gut vermitteln können oder hat in mir die Freude nicht geweckt. Das wird es wohl gewesen sein. Das ist jetzt meine Ausrede im Nachhinein.
Sportlich?
Ich? Mhm. Ja, ich fahre sehr gern mit dem Rad. Laufen tue ich mir ein bisschen schwerer, weil ich hatte mal eine Sportverletzung, eine relativ schwere im Fuß. Es musste operiert werden und Laufen ist somit so gut wie obsolet. Ich kann kurze Strecken laufen, aber nicht mehr so schöne Halbmarathons. Das geht sich nicht mehr aus. Deswegen Nordic Walking ist etwas, was man auch sehr sportlich betreiben kann, indem man halt sehr schnell geht. Mhm. Und das mache ich. Da habe ich meine Runden. Ich wohne im Nationalpark Donauauen in Groß-Enzersdorf. Das heißt, da hat man ja die große Auswahl an wunderbaren Strecken zum Walken, zum Laufen, zum Radfahren. Und da gehe ich so meine 10, 12 Kilometer dreimal in der Woche. Und ich fahre auch manchmal mit dem Rad, wenn es das Wetter erlaubt, von Groß-Enzersdorf herein ins Haus der Musik in den ersten Bezirk. Und da kriegt man dann auch ein paar Kilometer zusammen.
Das Haus der Musik, und jetzt sind wir wirklich beim Thema, das Haus der Musik, ist ja das ehemalige Ballet Erzeit zu Karl an der Seilerstätte und ist seit dem Jahr 2000 geöffnet. Sie sind Direktor seit dem Jahr 2003.
Genau.
Für Leute, die das noch nicht kennen, wie ich zum Beispiel, leider, wie kann man dieses Haus erleben? Wie würden Sie das jemandem beschreiben, der noch nie dort war?
Es gibt viele Kurzversionen einer Beschreibung. Ich fange einmal mit einer an. Wir sind ein interaktives Erlebnismuseum zum Thema Musik und Klang. Also ausgedehnt auf den Begriff Klang auch. Damit man jetzt nicht glaubt, wir sind eine Enzyklopädie der Musik von A bis Z. Ich komme hin, ziehe C raus und habe Chopin. So ist es nicht. Wir wollen eine Tür öffnen in diese diversifizierte Welt der Musik und Klänge, auf eine musikalische Entdeckungsreise einladen. Es gibt eine Unzahl von, man kann sie schon zählen, es gibt viele interaktive Installationen im Haus, explorative Installationen, wo ich als Besucher, Besucherin ein immersives Erlebnis eintauchen kann und dadurch was lernen, ich kann Spaß haben. Das sind auch unsere drei Säulen, dieses Entertainment natürlich, Infotainment und Edutainment. Also auch die musikalische Erziehung ist da drin. Und wir verknüpfen auch die unterschiedlichen Genres. Wir haben bildende Kunst, die ist mitrepräsentiert in den Räumen der großen Komponisten zum Beispiel. Und das ist mir auch wichtig. Alle Musikgenres finden sich abstrahiert wieder. Wir gehen metaphorisch eine Ebene drüber und lassen auf theoretische Art und Weise Musik erleben. Aber schon natürlich mit praktischen Musikbeispielen. Die von mir erwähnte Etage der großen Meister natürlich präsentiert die großen Meister der Wiener Klassik in chronologischer Reihenfolge mit Haydn, Mozart, Beethoven, den Jahresjubilar letztes Jahr, Johann Strauss, Gustav Mahler und dann die zweite Wiener Schule. Irgendwen habe ich vergessen, selbstverständlich den Franz Schubert mittendrin. Und da hört man natürlich Kompositionen der genannten berühmten Komponisten. Aber die anderen Bereiche bleiben wesentlich abstrakter und erlauben unseren Besucherinnen und Besuchern auch, sich viel stärker persönlich einzubringen. Und das sagt ja das Wort interaktive Installationen schon. Also ich muss etwas bedienen, um etwas zu triggern. Ich bringe mich auch selber ein mit der eigenen Stimme zum Beispiel und führe Klangexperimente durch. Da geht es sehr stark darum, auch den Fokus aufs Hören zu lenken wieder. Und das ist auch ein bisschen so unsere oder meine Mission für das Haus, Mission, Vision, Statement, wenn man so will, zu sagen, wir sind insgesamt als Institution, sehen wir uns der Aufgabe verpflichtet, Menschen wieder näher ans Hören heranzuführen. Und Hören in unterschiedlichen Abstufungen. Also für uns Hörende, die wir gut hören können, ist es relativ einfach definiert, weil wir hören etwas, ob das ein Geräusch ist, ein Umweltgeräusch oder natürlich in dem Fall Musik. Es geht um dieses Hören, das physikalische Hören. Wir hören Geräusche rund um uns, ohne dass wir die jetzt einordnen oder offensichtlich wahrnehmen, aber sie sind da. Man könnte sich darauf konzentrieren und sagen, da fährt der Straßenbahn, da hinten macht gerade jemand Kaffee. Also die Geräusche, die uns umgeben, aber wir fokussieren uns nicht drauf, aber die sind da, die kann ich nicht wirklich ausschalten. Das ist einfach das physische Hören aus meiner Sicht. Und der nächste Schritt wäre das Zuhören. Ich habe mir jetzt eine CD eingelegt und höre ein Beethoven-Klavierkonzert und da höre ich zu. Das kann ich auch auf unterschiedlichen Levels machen. Wenn ich ein bisschen mehr davon verstehe, dann werde ich halt ein bisschen auch mehr raushören aus dem Musikstück. Und dann gibt's noch das Hinhören ist eine Unterkategorie dessen, indem ich einfach genauer hinhöre. Und da bin ich dann schon da, wo ich eigentlich hin will, nämlich dieses Zuhören und Hinhören führt uns letztendlich zum Austausch, zum Dialog, zur Kommunikation. Auch das, was wir machen, ja. Sie fragen mich eine Frage, Sie hören mir jetzt zu, ja. Ich erzähle etwas und das führt zu einer Kommunikation. Und dieses Hinhören und Zuhören verbessert letztendlich auch unsere menschliche Kommunikation. Das ist für mich ein übergeordnetes Ziel unseres Hauses der Musik.
Verstehe. Wie wichtig ist die Musik denn für uns? Was meinen Sie? Jetzt überhaupt auch in dieser Situation mit der Pandemie, ist die Musik auch wichtiger geworden im letzten Jahr? Was meinen Sie?
Die Musik ist sehr, sehr wichtig für uns Menschen, immer und überall, in jeder Lebenssituation. Und ich glaube auch, dass sie jetzt in dieser Pandemie wichtiger geworden ist, weil Menschen sich unter Umständen Trost suchen in der Musik, sich Aufmunterung suchen in der Musik, vielleicht aber auch mehr Zeit haben, sich mit Musik auseinanderzusetzen, vielleicht Musik auch selber machen. Also all diese Komponenten fließen da ein und daher Musik, ja, wichtig, ist und bleibt für uns Menschen ganz, ganz wichtig, emotional, auf allen Ebenen.
Jetzt gibt's bei euch Klänge, Geräusche und Musik. Spielerisch kann man das erleben dort. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das für ein Kind genauso wie für einen Pensionisten, der bei euch vorbeischaut im Museum?
Ja, wir sind auch von der Zielgruppe her natürlich sehr breit aufgestellt. Ja. Wir sprechen letztendlich Menschen an, die sich für Musik interessieren und eine Liebe zur Musik haben. Und da hoffe ich doch, dass das 99,99% der Menschheit sind. Und somit erreichen wir natürlich ein Kindergartenkind genauso wie einen 87-jährigen Pensionisten. Nur auf andere Art und Weise.
Genau.
Und das sind dann oft auch die Elemente, die wir im Haus präsentieren, speziell die interaktiven Installationen, wo einige von der Machart her, von der Aufmachung her vielleicht, von der Aufbereitung der Inhalte her, vielleicht mal eine Zielgruppe 5 bis 15 stärker ansprechen, etwas anderes spricht eine mittelalterliche Zielgruppe besser an und was anderes wieder die Zielgruppe der älteren Besucherinnen. Das macht aber auch nichts, das ist ganz gut so, wenn dann pickt man sich das raus, wovon man sich gut angesprochen fühlt, was einen anzieht. Und wenn man dann 5 Jahre älter ist, dann beim nächsten Besuch im Haus der Musik fokussiert man sich dann wieder auf andere Elemente.
Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, immer frische interaktive Zugänge zu schaffen, dass man den Besucher mit 5 Jahren genauso bei den Ohren erwischt wie jetzt den Middle Age oder vielleicht den Pensionisten. Ich stelle mir das sehr schwierig vor.
Ist es auch. Es ist schon eine allumfassende Challenge und Herausforderung, zu sagen, ich brauche auch den richtigen Mix an Ingredienzien, dass ich das so kreiere, meinen Content so kreiere und so kommuniziere, dass er das Zielpublikum auch erreicht. Und meistens geht das am besten über den Trigger Emotionalität. Also es muss einmal im ersten Ansatz muss es von der Optik her neugierig machen. Mhm. Ja, ich muss einmal sagen, ja, das schaut hübsch aus oder das, ich weiß nicht, was ist das? Und dann muss ich genauer hinschauen, das interessiert mich, dann gehe ich einen Schritt drauf zu. Also dieser First Approach ist ganz wichtig, das Gefühl zu vermitteln, hallo, ich bin was Interessantes, komm mal, schau mich mal an, greif mich mal an und schau mal, was dann passiert. Und das funktioniert bei allen Altersgruppen. Das ist nicht altersabhängig, lustigerweise. Also, aber der Auslöser ist oft ein bisschen ein anderer. Ja? Ich sage jetzt einmal ganz plakativ, ein 5-jähriges Mädchen wird vielleicht von einem Prinzessinnenrosa eher angesprochen sein, als von einem British Racing Green. Mhm. Aber da finden wir schon einen guten Mittelweg auch, dass es trotzdem funktioniert. Und zu diesen Ingredienzien gehört natürlich dann, gehört das Gesamtpaket dazu. Natürlich vom Content will ich gar nicht sagen, da liegt unser Hauptfokus, ist einmal der Content. Ich muss einen Content haben, der qualitativ hochwertig ist, den man hinterfragen kann, wo man an der Oberfläche, die sehr schön ist, die Oberfläche muss immer funktionieren, an der muss man aber auch kratzen können und da muss mehr sein. Und da muss noch ein Layer sein und da muss noch mehr sein. Das ist ganz wichtig, das ist das Kernelement. Mhm. Und das drumherum ist die Verpackung, wie präsentiere ich es, wie mache ich das Staging, wo ist das rein verpackt im Raum zum Beispiel, wie ist es beleuchtet, wie ist die Haptik, wie sind die Stoffe dort und das Holz und alle Materialien, die verwendet sind, ist immer das Gesamtpaket, das funktionieren muss.
Spricht alle Sinne.
Ja, und ich würde sogar noch hineinbringen, auch die uns Umgebenden sind, die Luft. Ja, mhm. Wenn es da drin zu heiß ist in dem Raum, wenn es stickig ist, ja. Dann fühlen sich die Menschen dort nicht wohl. Dann möchten die eher wieder raus. Das kennt man. Und selbst wenn man in namhaften Museen steht, wo dann 5000 Leute vor demselben Bild stehen, wo ich mir denke, um Gottes Willen, ich will nur schnell wieder raus. Ja. Ich schaue mir das im Internet an, das Bild.
Gut, aber sind schon Projekte nicht aufgegangen von der Idee, wo man sagt, das kommt überhaupt nicht an? Also von den Geräuschen, von den Klängen?
Ja.
Wo man sagt, das muss man auch wieder rausnehmen, weil es nicht funktioniert hat?
Ja, durchaus. Ja, aber wir sind da sehr vorsichtig, weil erstens einmal haben wir immer ein sehr, sehr knappes Budget auch, um Dinge umsetzen zu können im Haus. Und da muss man wirklich das in letzter Konsequenz durchdenken, von der Planung bis zur Realisierung, wird's das bringen? Werden die Besucher das auch annehmen? Große Science Center, große Museen machen Testinstallationen, da geht viel Geld drauf, da gibt's dann eine Peer Group, eine durchmischte von der Zielgruppe her, von den Alters, von der Zielgruppe, die ich eben anstrebe, als Besucherinnen zu haben. Und die testen dann die Installation und die füllen dann ganz lange Fragebögen aus und sagen, das war super, das war weniger, da habe ich mich nicht ausgekannt. Und dann wird das überarbeitet und dann geht es noch einmal in eine Peer Group und dann wird nochmal, also da geht oft schon ganz, ganz viel Geld drauf. Das haben wir nicht, das können wir nur ganz selten so machen. Das heißt, wir brechen das halt runter und schauen wir im Vorfeld mit kleinen, ausgewählten Gruppen, dass man es in der Theorie durchspielt, so gut es geht. Aber natürlich, wir haben auch schon eine interaktive Installation gemacht mit einem bekannten Künstler. Sehr schön, highly sophisticated. Ja. Ja, ganz, ganz toll. Und von unseren vielen Besucherinnen, 250.000 Besucher im Jahr, waren, würde ich einmal sagen, 1% dabei, die gesagt haben, sensationell. Ich habe noch nie so was Tolles gesehen. So arty. Okay. Die Musik so toll, die Bilder so toll. Also man konnte allein nur durch die Präsenz im Raum an den Bildwelten etwas in Echtzeit verändern. Da hat sich die Bildwelten verändert, mehreres, ein ganz komplexes Layering, unglaubliche Computerleistung.
Klingt
dahinter.
Nach Hightech, ja.
Unglaubliches Hightech auch. Und die Musik hat sich auch dazu passend mitverändert. Und ich habe das alles beeinflusst. Und diese Version, die ich da kreiere live, gibt's nur immer ein einziges Mal. Das kann nie wieder jemand ganz gleich machen. Und das war einfach zu groß. Das war zu
viel?
Abgehoben. Aha. Zu sophisticated. Okay. Also eine ganz kleine Zielgruppe hat das verstanden. Das waren meistens Selbstkünstler oder Leute aus dem IT-Bereich, die gesagt haben, wow, das ist ja sensationell. In der Gesamtheit, in der Stimmigkeit. Und der Großteil hat gesagt, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, was ich da machen soll.
Ist überfordert vielleicht.
Ich kann auf keinen Knopf drücken.
Ja. Ist man dann
das
enttäuscht?
Muss man auch wieder lernen.
Ist man enttäuscht, wenn man dann sieht, das kommt gar nicht an? Und
ja.
Ist so toll, man hat einen Künstler überredet,
ja,
da etwas zu schaffen.
Ja, ist man schon.
Schon, oder?
Ja, ist man schon, weil dann stehe ich daneben, so der stille Beobachter, und beobachte die Besucher, wie die damit interagieren, und denke mir, kann man das nicht verstehen? Kann man das nicht? Ist das wirklich so sperrig und nicht zugänglich? Wir sind heute so gewohnt, dass wir überall gleich hindrücken. On, off, laut, leise,
wischen.
Dick, dünn, wischen, hin, her. Also ich entscheide ständig alles, ja, nein. Und da ist es eben nicht so. Da steht man nur dort und bewegt sich intuitiv. Man bewegt sich. Viele standen da einfach nur da wie angewurzelt und haben sich gedacht, da passiert ja überhaupt nichts. Okay. Und als sie rausgehen wollten, haben sie gemerkt, hoppla, das Bild bewegt sich jetzt so, wie ich mich rausbewege. Und dann haben sie geknissen, ich kann da aber eigentlich was beeinflussen. Also hat aber lang gedauert und das setzt auch einen Besucher voraus, der ein bisschen Geduld mitbringt und ein bisschen explorativen Geist, um da was rauszukitzeln aus der Installation.
Also schnell ins Museum geht da nicht, glaube
ich. Nein, wir haben ja doch 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf vier Ebenen. Und das war auch am Ende des Rundgangs angesiedelt und da ist der Kopf dann schon so groß und so voll mit Eindrücken. Mhm. Und vielleicht ist das auch die Zeit schon knapp, dass die Leute dann sagen, das ist mir jetzt zu viel, da kann ich nicht mehr. Und das war eben eine Installation, die hatten wir zwar für 4 Jahre auch laufen, aber wir haben dann oft auch als Besucherfeedback bekommen, ja, das ist irgendwie schön, aber irgendwie habe ich mich da gar nicht ausgekannt. Das kann schon passieren.
Was ist besonders beliebt? Welche Ecke hat so einen Run?
Ja, also eine unserer neuen Installationen, das Walzerwürfelspiel, kommt extrem gut an.
Was ist das?
Wir haben das jetzt auch umgestellt. In der letzten, das Walzerwürfelspiel gab es schon gute 10 Jahre und wir haben das aber vor 2 Jahren völlig neu aufgesetzt. Bis dorthin hatte man einen Würfel und würfelte auf einer Fläche und da wurde dann unter also eine Glasplatte, eine satinierte und von unten haben Kameras die Augenzahl erkannt und haben dann dieser Augenzahl eine Taktkombination zugeordnet. Und die ist dann am Bildschirm erschienen. Und da hat man 4-mal gewürfelt, dann gab es 4 Takte und die waren so wie die Würfelmusik von Mozart und Haydn zum Beispiel, mussten, egal wie man diese Taktkombinationen zusammensetzte, immer eine Melodie ergeben, eine anhörbare Melodie.
Okay.
Das war für Mozart schon schwierig, vor allen Dingen hat er keinen Computer gehabt, um sich das ausrechnen zu lassen. Da gab es halt nur 64 Taktkombinationen. Unser Computer hat 1,2 Millionen Kombinationsmöglichkeiten, die da errechnet werden. Und das haben wir umgebaut, das ist sogar noch pre-Corona, schon in weißer Voraussicht ein No-Touch-Installation geworden, denn wir arbeiten dort mit virtuellen Würfeln. Also wir arbeiten mit einer Bewegungserkennung. Ich sehe dann, wenn ich über die Fläche drüber greife mit der Hand, sehe ich am Bildschirm meine Hand als Avatar und einen Würfel. Und ich greife einfach in der Luft diesen Würfel an und sehe aber am Bildschirm, wie diese Hand den Würfel angreift und dann rolle ich ihn einfach. Mhm. Und das funktioniert wunderbar. Ich habe so eine flache Lernkurve. Sogar ältere Leute, die am Anfang keine Ahnung haben, die haben sowas noch nie gemacht, probieren das 2-3 Mal und dann klappt das schon. Dann merken die, ich kann das so anfassen und den unsichtbaren Würfel sozusagen.
Ja.
Das ist ja eine Inhouse-Installation. Eine Mitarbeiterin von mir ist auch Pädagogin und Komponistin, Musikerin. Und jetzt haben wir viel mehr Instrumente zur Auswahl und noch viel mehr Kombinationsmöglichkeiten. Das können 4 Besucher gleichzeitig würfeln. Und das ist eine Installation, die besonders gut ankommt bei Jung und Alt, kann man wirklich so sagen.
Wer lässt sich sowas einfallen? Ist das ein Mitarbeiter, der sagt, heute habe ich die Idee
für sowas? Das kommt schon aus dem Haus.
Aha,
also wir sitzen oft in so Brainstorming-Runden. Ich fahre mit meinen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern auch, letztes Jahr haben wir das leider nicht machen können, aber so einmal im Jahr auf so eine Teambuilding-Reise, manchmal in Österreich, manchmal im Ausland für ein paar Tage. Und da haben wir dann auch so wirklich innovative Runden, wo wir uns auslassen, auch von den Fantasien her, da kann man wirklich weit über den Tellerrand hinausdenken. Und wenn dann so von 15 Ideen 2 oder 3 übrig bleiben, die Realisationspotenzial haben, dann ist das schon kein schlechtes Outcome.
Wusste ich nicht, dass ihr das selbst quasi kreiert.
Ja, und wir schauen dann auch immer, dass wir Zulieferer und Partner finden, die uns das dann realisieren können. Also es ist jede einzelne Installation im Haus der Musik ist unique, nur im Haus der Musik.
Wow. Große Komponisten, haben Sie schon angesprochen, haben einen großen Stellenwert natürlich im Haus. Wer wird präsentiert? Zum Beispiel Beethoven. Da gab es auch eine Medell-Kooperation.
Ja, genau. Mit Medell haben wir eine sehr schöne Kooperation gehabt. Wir haben im Jahr 19, im März, gab es ja den großen Veranstaltungsreigen bei uns im Haus der Musik.
Da war einiges
mit
los,
Vorträgen, Fachvorträgen auch. Das war sehr spannend gemacht, sehr informativ und interessant und war auch sehr, sehr gut besucht. Und wir haben ja schon seit jeher speziell bei Beethoven die Hörrohrstation. Und bei dieser Hörrohrstation sind 6 Hörrohre montiert, die dem Hörrohr von Beethoven nachempfunden sind. Und über all diese Hörrohre gibt es ein Musikstück zu hören aus der Zeit, in der Beethoven es komponiert hat. Mhm. Also von jung, wo er noch über vollkommen funktionierendes Gehör verfügt hat, und dann bis zur 9. Symphonie, die er schon völlig ertaubt komponiert hat. Also das ist auch immer im zeitlichen Ablauf korrekt, Musikstücke aus der Zeit. Und im Hörrohr war dann die Musik entsprechend von laut über schwächer bis leise bis zum leeren, bis zum toten Hörrohr, aus dem kein Klang mehr rauskam, um zu symbolisieren oder um einfach zu vermitteln, da hat er dann nichts mehr gehört. Also das war halt alles, was er gehört hat, nichts. Wobei wir schon versucht haben, auch in unserer eigenen Installation anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht nur den Laut-Leise-Regler zu drehen und sagen, jetzt machen wir es einfach ein bisschen leiser, sondern wir haben schon auch die Frequenzen rausgenommen, die erwiesenermaßen dann mit abnehmendem Gehör dann auch wegfallen. Also wenn die hohen Frequenzen dann die mit abnehmendem Gehör die hohen Frequenzen kaum noch gehört werden können, haben wir einfach dort die hohen Frequenzen rausgenommen, nach bestem Wissen und Gewissen und nach den uns vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und mit MedL haben wir natürlich die Absicht, diese Hörrohrinstallation zu erneuern, und zwar wirklich wissenschaftlich fundiert mit den Erkenntnissen aus dem Unternehmen, und da freuen wir uns schon sehr darauf. Das wird hoffentlich in 22 soweit sein, dass wir es fertig haben.
Das ist natürlich viel Arbeit, die da im Vorfeld gemacht werden muss. Ne? Die Ideenfindung,
ja,
wie das umgesetzt wird.
Dass man auch die richtigen Partner mit an Bord hat.
Die richtigen Partner, die das auch so umsetzen, wie man sich das vorstellt.
Ja,
das ist wahrscheinlich die nächste Schwierigkeit. Also das dauert alles. Aber 2022 sollte es soweit sein.
Da gehe ich davon aus, ja.
Ja. Auch die Philharmoniker gehören zum Haus der Musik.
Die Wiener Philharmoniker gehören zum Haus der Musik aus gutem Grund. Der Gründer, Otto Nicolai, hat im Jahr 1842 im Gründungsjahr der Philharmoniker im Palais Erzherzogal gelebt. Also das ist, glaube ich, schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Und dann gab es eben im Gründungsjahr des Hauses im Jahr 2000 auch gleich die Idee zu sagen, naja, wenn schon die Philharmoniker im Haus gegründet wurden, wollen wir nicht auch gleich eine Etage den Wiener Philharmonikern widmen. Und das ist das Museum der Wiener Philharmoniker bei uns im ersten Stock, das in enger Zusammenarbeit immer mit dem historischen Archiv der Philharmoniker bestückt wird und neue Exponate gezeigt werden. Ja, wir zeigen auch das Gründungsdekret. Wir haben in einem Raum einen kleinen Konzertraum eingerichtet. Da zeigen wir in Zusammenarbeit mit dem ORF und den Philharmonikern die Highlights des aktuellen Neujahrskonzerts jeden Tag von 10 bis 22 Uhr durchgehend, das ganze Jahr über. Also es gibt keinen anderen Ort, wo man offiziell 40 Minuten Neujahrskonzert genießen kann in bester Bild- und Tonqualitäten. Wir haben auch mit den Philharmonikern der virtuelle Dirigent ist natürlich...
Das wollte ich fragen,
genau. Das ist auch eine unserer Top-Installationen. Und beim virtuellen Dirigenten dirigieren die Besucher die Wiener Philharmoniker.
Selbst. Ein tolles Gefühl.
Ja. Aber natürlich, die Philharmoniker sind auf großen Leinwand. Mhm. Aber das Schöne ist, es ist auch eine Echtzeitreaktion. Das heißt, je nach meinem Dirigat, wenn das jetzt langsamer wird, dann spielen die auch langsamer. Das hört man natürlich sofort, dass das nicht mehr passt. Kurioserweise, also Kinder haben da einen guten Zugang dazu und sind sehr schnell im Takt drin. Ob die Kinder jetzt ein Instrument spielen oder nicht, ist gar nicht so relevant.
Echt?
Ja.
Mhm.
Und wenn jetzt... ich habe schon so oft Leute erlebt, die den Donauwalzer dirigieren wollen, da fängt es so langsam an. Ne? Und die Leute dirigieren dann auch so langsam. Und die lassen sich von den Musikern runterziehen.
Was, das ist kurios. Noch langsamer,
die werden dann noch langsamer. Sage ich, na, je langsamer sie werden, umso langsamer spielt auch das Orchester. Okay. Im Gegenteil, man müsste wieder ein bisschen
Gas geben
und dann funktioniert das auch wieder. Und wenn man dann wirklich schlecht dirigiert, einfach zu schnell wird oder aufhört, dann gibt es auch einen bösen Kommentar. Ja, dann hören die Philharmoniker auf zu spielen, dann steht einer von denen auf und der sagt dann halt irgendwas Böses. Haben Sie das Stück noch nie gehört? La Cucaracha können wir auch selber spielen und so.
Also und dann muss man abtreten, oder?
Ja, genau.
Oder noch einmal
probieren Sie das gleich noch einmal, sagen die dann meistens.
Und die anderen Museumsbesucher schauen sich das an, schauen zu.
Ja, wir haben jetzt zwei Dirigierstationen gemacht. Weil das, ich meine, jetzt im Pandemiejahr hätte auch eine halbe gereicht, weil wir keine Besucher hatten. Und auch leider, im Moment wenig haben. Aber ansonsten ist das natürlich eine der Installationen, wo die Leute Schlange stehen. Und deswegen haben wir zwei Dirigierstationen eingerichtet. Und ab Herbst, ab der langen Nacht der Museen, dann auch mit einer neuen Aufnahme. Wir haben die jetzt auch in 4K neu gemacht und mit den aktuellen Mitgliedern des Orchesters. Die letzte Aufnahme war vor 12 Jahren. Und
es gibt sehr viele Führungen bei euch, wenn der Betrieb wieder auf Normalbetrieb ist natürlich. Schulklassen, Erwachsene, auch gehörlose Klassen.
Ja, auch das. Ja, wir haben mit den Gehörlosen, wir haben zuerst für blinde Besucherinnen und Besucher eine Sonderführung etabliert. Das ist sicherlich schon, das wird schon 10 Jahre her sein, glaube ich. Und dann vor einigen Jahren haben wir mit in Kooperation auch mit dem Gehörlosenverband versucht, eine stimmige und gutes Führungskonzept für gehörlose Menschen zu kreieren. Und das wird auch ganz gut angenommen. Es gibt übers Jahr verteilt einige Führungen immer, nur im letzten Jahr natürlich gar nicht, leider. Und ich hoffe, wir können die bald im Herbst spätestens wieder aufnehmen. Wurden gut angenommen.
Wie unterscheidet sich die Führung jetzt für einen, der hören kann?
Ja, also wenn ich jetzt
Was
sagen würde, sie unterscheidet sich
lassen?
Gar nicht, das wäre natürlich gelogen, weil natürlich unterscheidet sich die Führung, weil dieses Hörerlebnis für einen Gehörgeschädigten oder einen Nichthörenden natürlich ein anderes sein muss, zwangsläufig. Was aber nicht heißt, und das habe ich auch aus den Gesprächen mit einigen Gehörlosen als Rückmeldung bekommen, was aber nicht heißt, dass es keinen Erlebnischarakter hätte. Ich war zweimal dabei bei den Führungen. Es wird natürlich sehr viel auch über die Lautsprecher gemacht, wenn man die Vibrationen spürt. Es wird viel auch bei den Instrumenten, wird ja auch sehr viel gespürt, bei den Trommeln, bei den großen Saiteninstrumenten, die wir bei uns im Instrumentarium haben. Also da, glaube ich, lässt sich ein Klangerlebnis auch fühlen. Aber es ist sicherlich nicht einfach. Und vieles kommt natürlich auch wir bauen da auch sehr viel musikhistorischen Content ein, also in dem halt Anekdotisches und Geschichten erzählt werden, die sozusagen die Musik des jeweiligen Komponisten zum Beispiel verbal ergänzen und ein bisschen beschreiben.
Spenden für das Museum sind nicht nur erwünscht, sondern werden auch gebraucht.
Ja, natürlich, wir sind ein Haus der öffentlichen Hand, das ist schon richtig, aber wir werden wie viele andere Institutionen natürlich auch an einer kurzen Leine gehalten, was man aus Sicht des Eigentümers nachvollziehen kann, aber was es natürlich schwierig macht, immer wieder neue, innovative und auch vielleicht spontane Projekte umsetzen zu können. Und da versuchen wir schon, immer wieder auch über punktuelle Fundraising-Aktivitäten einzelne Projekte zu finanzieren, außertürliche Projekte zu finanzieren. Wir sind auch das österreichische Standbein der Lang Lang Music Foundation. Der Lang Lang ist auch ein guter Freund von uns. Und wir haben auch gemeinsam was umgesetzt, wobei es wirklich auch uns hier in Wien und in Österreich zugutekommt. Wir haben für Schulen Instrumente angekauft, beziehungsweise wir haben es angekauft und denen als Dauerleihgabe gegeben für Musikschulen. Das ist in Salzburg passiert, das ist in Niederösterreich passiert. Wir ermöglichen Schulklassen gratis Eintritt. Das war alles aufgrund einer Spende für die Lang Lang Foundation. Und damit versuchen wir halt eine Fülle von Aktivitäten umzusetzen, was sich halt ausgeht mit 20, 30 oder 40.000 Euro. Aber man kann schon einiges tun, wenn man sich gut überlegt, was, damit das nicht in der Gießkanne landet, sondern damit man wirklich punktuell auch was bewegen kann.
Mhm. Welche Projekte stehen an?
Wir haben eine kleine Sonderausstellung. Ich muss vorausschicken, dass dadurch, dass wir im letzten Jahr unserem 20-jährigen Bestehen, Jubiläumsjahr 2020, 15. Juni, wir konnten nichts machen letztes Jahr. Wir haben ein unglaublich breites Programm gehabt mit vielen Konzerten, Sonderveranstaltungen, einem VIP-Event, einem Open House, also mehrere Open House-Veranstaltungen, auch mit unseren Medienpartnern in Kooperation, ist alles ins Wasser gefallen. Aber nachdem wir so viel nicht machen konnten im letzten Jahr, haben wir halt versucht, ein bisschen was rüber zu retten. Und auch heuer wussten wir nicht, sperren wir im Jänner auf, sperren wir im Februar auf. Na gut, dann hatten wir im März offen mit einer Handvoll Besucher. Im April waren wir wieder zu. Ja. Jetzt haben wir offen mit, ich darf's sagen, aber sehr, sehr ungern, es tut weh, mit 5 Besuchern gestern. 5. Okay. 5, also ich habe noch nie weniger als 200 Besucher gehabt in unserem Haus. Normalerweise haben wir jetzt am Tag zwischen 800 und 1000 Besucher.
Ja, das wird
aber wieder. Das wird. Ja, das wird. Wir sind guter Dinge. Also wir arbeiten voraus, wir schauen in die Zukunft. Wir versuchen auch sind ganz viele Kinderkonzerte schon angesetzt mit unseren Partnern, mit dem Marco Simser, mit dem Bernhard Fiebig, mit dem Gernot Kraner. Das sind so unsere Kernpartner für die Kinderprojekte. Und wir beginnen mit einer kleinen Sonderausstellung im Haus, da wo früher der virtuelle Dirigent platziert war, da haben wir eine Fläche frei bekommen. Dort machen wir eine Philosophieausstellung. Die wird sich nennen Nachdenken über Musik. Vom Erhabenen zum Abscheulichen.
Ja. So viel steht schon fest.
Ja, das steht schon fest. Wird auch im Oktober eröffnet. Mhm. Wird sehr spannend werden auch. Ja, ein bisschen kontroversiell, aber Philosophie ist auch immer ein bisschen kontroversiell.
Wie viel Zeit soll man sich nehmen fürs Museum?
Ja, fürs Museum sollte man sich schon mehrere Tage Zeit nehmen, die man am besten aufteilt auf ein Jahr. Nein, also unter 5 Stunden ist es ein Schnelldurchlauf. Mhm. So, wenn ich eine Führung mache mit jemandem, dann kann das auch in 1,5 Stunden gehen. Aber das ist dann gerade so ein Gusto machen vielleicht. Mhm. Ja, wenn man sich wirklich auch mit den einzelnen interaktiven Installationen auseinandersetzen will, dann sage ich 5 Stunden. Und das teilen sich eben viele wirklich auf. Also es gehen Besucher raus, die sagen, boah, jetzt war ich 3 Stunden da, aber ich habe nicht alles gesehen, ich muss wiederkommen. Und da sage ich, ja bitte gern, kommen Sie wieder. Eine Jahreskarte lohnt sich auch auf jeden Fall. Die hat man mit 2,5 Besuchen herin.
Und das ist schön.
Ja, genau.
Wenn jemand rausgeht und sagt, ich muss mir noch weiter anschauen.
Ja.
Also das ist schön.
Weil die schönen Komplimente kriegt man manchmal auch, das habe ich noch so in Erinnerung von einer tobenden Schülergruppe irgendwo aus den Bundesländern. Wir haben ja am Abend üblicherweise bis 22 Uhr geöffnet. Im Moment gerade nicht, dann machen wir um 19 Uhr zu. Aber wir sind sehr oft dann auch am Abendprogramm der Schülergruppen drauf, die aus den Bundesländern kommen, weil die haben wir am Abend, die gehen ins Musical und dann gehen sie zum Heurigen vielleicht, wenn sie schon dürfen. Und ansonsten wissen die nicht, was sie am Abend machen sollen. Deswegen kommen sie fast immer zu uns ins Haus der Musik. Und wenn das dann so eine Gruppe pubertierender Burschen ist zum Beispiel, die eigentlich alles andere wollen, nur nicht durch ein Museum gehen und schon gar nicht, wo irgendwo klassische Musik vorkommt. Und wenn die dann rausgehen und die sagen, das war ja gar nicht so schlimm, dann ist das schon ein Riesenkompliment, finde ich.
Museum klingt halt ein bisschen abgebacken.
Ja, das ist ja das Ding. Deswegen haben wir auch, wir sagen ja das Klangmuseum und haben eigentlich immer das als, wie soll ich sagen, als Qualitätssiegel, als Gütesiegel gesehen. Ja, weil wenn ich nur sage, Haus der Musik, das ist ein bisschen zu wenig. Und Museum vermittelt für mich den Eindruck, da gibt's ja auch was, die haben auch einen seriösen Ansatz. Und das ist definitiv so.
Also Sie haben wirklich sehr viel Lust gemacht auf dieses Klangmuseum. Ein spannendes Hightech-Klangmuseum, in dem man viel hören und viel erleben kann. Und man muss sich auch trauen und mitmachen. Ich glaube, das ist auch wichtig, so wie Sie es erzählt haben.
Ja, genau.
Haben,
genau. Also, es gibt auch viele, die dann nicht dirigieren, wenn sie sehen, im Hintergrund stehen 10 Leute und die genau. Schauen ihnen jetzt zu.
Also da muss man ein bisschen mutig sein auch, glaube ich. Ja. Also Sie haben uns wirklich Lust gemacht und ich hoffe, dass wir auch sehr viele motivieren konnten, da vorbeizuschauen an der Seilerstätte. Danke, Simon Posch.
Danke, Frau Gosterer. Dankeschön.
Das war wieder ein Hörgespräch, Sinnvolles aus dem Leben. Danke für Ihr Interesse. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Mich berühren manchmal bestimmte Sequenzen in Musikstücken. Und da will ich jetzt kein einzelnes nennen. Das sind sehr oft ist es den Komponisten gelungen, sehr berührende Momente in ihre Stücke hinein zu komponieren, die einen genau dort erwischen, wo es weh tut, wo man sich wirklich auch berührt fühlt.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Ja, sich des eigenen Hörens immer wieder bewusst zu bleiben oder sich auch das eigene Hören bewusst zu machen, das Hören zu schätzen, wenn wir es haben, und es dadurch auch zu schützen.
Was wäre, wenn Sie plötzlich Ihr Gehör verlieren würden?
Das wäre sicher ein großer Schock für mich. Und da müsste ich mich um Hilfe bemühen und wahrscheinlich würde ich sofort beim Mediator anrufen.